Erhebt euch. Sir Duncan, der Große. Wie gut seid ihr als Ritter?
Ihr werdet sehen. Hier geht's lang. Ich komme wegen des Turniers.
Das Turnier ist ausschließlich für Ritter. Bist du ein Ritter?
Ich bin kein Bauer.
Und doch bist du wie einer gekleidet.
Ich könnte euer Knappe sein. Und ihr könntet mich lernen.
Haben wir eigentlich je über die zweite Staffel oder generell House of the Dragon geredet?
Ich weiß es ehrlich gesagt nicht.
Ja, ne? Ich tue mich da irgendwie auch schwer, weil...
Also ich glaube über die erste schon.
So ja, ein bisschen. Mir geht's... Ich finde es halt sehr spannend, weil ich die zweite Staffel einfach nicht so geil fand, dass sie wirklich beredenswert ist. Ne? Also deswegen, ja. Mhm.
Also ich mochte auch die erste Staffel doch ganz gerne, muss ich sagen.
Safe. Also ja, mir ging es damals wirklich so, we are back, gefühlt. Mhm. Nach dem spektakulären Ende, ob man das positiv oder negativ sehen möchte, von Game of Thrones. Ich schaue gerade jetzt nochmal durch. Nö, wir haben weder über die erste noch über die zweite gesprochen.
Ach so, also dann nicht offiziell sozusagen. Also hier und da bestimmt erwähnt. Ich habe ja dann auch nochmal einen Rewatch gemacht von der ersten, bevor ich dann die zweite angefangen habe.
Ja, ich auch.
Aber ja, dann ja, wird es immer mal eingeworfen worden sein.
Und wie schön ist es, dass wir jetzt doch heute dann darüber, nicht darüber reden, aber über, ja, A Knight of the Seven Kingdoms.
Genau. Der Heckenritter von Westeros. Heute Thema beim Fernsehessen-Podcast. Ihr habt es gehört, mit dabei der Kit. Hallo, Kit.
Hallo, hallo, hallo. Und Marco, du bist heute auch wieder am Start. Das freut mich doch sehr.
Ja, vielen Dank. Ich freue mich auch, dass wir dann jetzt scheinbar das erste Mal offiziell so richtig irgendwie Game of Thrones machen.
Ja, ne?
Ja, ja. Finde ich interessant.
Ja, der Fernsehsessel-Podcast existiert, kennt nur eine Welt nach Game of Thrones. Die letzte Staffel 8 kam 2019 raus. Und wann ging es hier jetzt los? Boah, also kurz darauf, gefühlt. Naja, hat noch ein Jahr gedauert, aber...
Ja, hat noch ein Jahr gedauert.
Mhm. Trotzdem ist, dieser Podcast existiert seitdem auch Game of Thrones eigentlich nicht mehr so wirklich in den Köpfen der Leute war. Also ich weiß nicht, wie es dir ging, aber nachdem die 8. Staffel rauskam und die hatte ja ihre Probleme, und ich glaube, da müssen wir jetzt auch nicht groß drüber reden. Müssen wir nicht groß drüber reden.
War doch alles cool.
Ja, also hier, ja, die Glocken, das ist super gewesen. Also eine tolle Entscheidung. Was wollte ich jetzt sagen? Mist. Ich habe das Gefühl, und wir hatten das, glaube ich, auch schon mal erwähnt gehabt, ne, wenn man jetzt so an Harry Potter denkt, Filme sind draußen, du hast immer noch übelst viel Merch am Start, nach wie vor popkulturell immer noch relevant. Das hattest du nach Game of Thrones nicht mehr. Dann gab es ja lange Pause, bis dann eben House of the Dragon rauskam. Und da ganz ehrlich, Marco, die erste Staffel war mega.
Ich fand die auch gut. Ja.
Da war es wirklich so, yes, we are back, wie schon gesagt. Und das war 2022. Und dann kam ja, war das letztes Jahr oder vorletztes Jahr sogar?
Ich hätte auch vorletztes fast schon gesagt, ne? Weil die
zweite
jetzt,
Staffel war 24, ja, die war 20.
Ja, und 24. Jetzt kommt nämlich die dritte Staffel, kommt jetzt im Sommer, glaube ich.
Richtig, im Juni. Mhm.
Ja, genau.
Und das ist eh spannend, das hat man jetzt einfach gedroppt. Ich glaube, der Trailer, der droppte wirklich mit der Premiere von, was war das, die vierte Folge oder die dritte Folge von Duncan Egg? Also, A Knight of the Seven Kingdoms. Weiß ich jetzt nicht. Sagen wir es mal so, Stand jetzt bei mir, und vielleicht spoilere ich jetzt schon mal für, was die Stimmung angeht, wenn wir jetzt über A Knight of the Seven Kingdoms, der Heckenritter von Westeros reden, ich bin mehr gehypt auf die zweite Staffel A Knight of the Seven Kingdoms. Gerade, muss ich sagen.
Verstehe
ich. Obwohl noch nichts angekündigt ist.
Kann ich nachvollziehen, sagen wir es mal so. Mhm. Es hat alles seine Vor- und Nachteile auf jeden Fall.
Definitiv, sowieso.
Denn, das können wir schon mal vorweg sagen, also nee, erstmal groß vorweg, dieser Podcast geht nicht inhaltlich so krass in die Tiefe, wie viele andere Podcasters machen, die einzelne Folgen komplett auseinandernehmen und die Bücher 20.000 Mal gelesen haben und keine Ahnung was. Wir sprechen hier aus reiner Fan-Perspektive irgendwie, keine Ahnung.
Wir arbeiten mit Vibes. Wir arbeiten mit Vibes.
Genau.
Und sprechen jetzt über diese Serie, die im Scope, im Budget, in allem Belangen gefühlt kleiner ist. Aber vielleicht ist das auch das, was den Appeal ausmacht.
Ne? Ja, und ist ja auch verständlich. Ne? Ich sag mal, wir spielen jetzt ungefähr 90 Jahre vor Game of Thrones und alle, die ja auch Game of Thrones gesehen haben, wissen, okay, wir starten ja auch dort in einer Welt, in der es eigentlich keine Drachen mehr gibt, die ausgestorben sind und auch hier eben bei A Knight of the Seven Kingdoms gibt es keine Drachen und ne, die Drachen sind halt große Budgetfresser, das muss man einfach so sagen.
CG.
Und wir haben relativ begrenztes Setting, weil es doch sehr limitiert ist, wo die Serie spielt, aber da gehen wir nachher auf jeden Fall auch gleich nochmal eher ein bisschen drauf ein. Ja, die Serien haben wir geguckt, die es bisher gibt. Wie sieht's denn mit den Büchern aus bei dir, Kit? Hast du irgendwie mal in irgendwas reingelesen?
Das Ding ist, es ist schon ein kleines Weilchen her. Also ist es wirklich noch zu Game of Thrones Zeiten gewesen. Ich habe das ja schon öfters mal erzählt. Meine Freundin ist ja, was Fantasy angeht, Herr der Ringe und all ihre verschiedenen Franchises, die es da dazu gibt, da ist sie überhaupt nicht empfänglich für. Das Einzige, für das sie empfänglich ist, ist Game of Thrones. Das Einzige, bei dem ich auch wirklich sagen konnte, da habe ich jetzt auf sie abgefärbt. Und sie hat mich in, was Wissen angeht, in allem übertroffen und hat dann auch eben nicht nur die Bücher alle gelesen, sondern auch alle Begleitwerke, sage ich jetzt mal. Ne? Also, ja, genau. Unter anderem eben auch Der Heckenritter von Westeros. Also, das ist ja diese Novella und darauf basiert ja auch die Tales of Duncan Egg. Also, wir haben es auf Englisch gelesen. Muss ich jetzt auch sagen, tut mir leid, ich werde jetzt, wir haben auch die Serie, also ich habe sie zumindest auch auf Englisch gesehen.
Ich habe es auf Deutsch geguckt, aber.
Ah, Tatsache.
Ja.
Okay, und wir werden hier jetzt dann einfach mal schauen.
Wir werden
ein paar Namen, ich wollte gerade sagen, wenn wir ein paar Namen verwechseln.
Alles
Freunde, gut. Ihr wisst das. Ihr wisst hoffentlich, um wen es geht, weil wir werden hier eh spoilern. Also das ist jetzt nicht der Podcast, der euch am Ende sagt, schaut es euch an, ist ganz gut, wie ihr es von unseren normalen Formaten gewohnt seid, sondern wir haben es gesehen, wir wollen darüber reden und entsprechend dann auch über die, ich sag jetzt mal, großen, wichtigen Storybeats. Und wie gesagt, ich habe jetzt die Geschichten von Dank und Ei schon gelesen. Zumindest das erste Buch, Das Urteil der Sieben. Die anderen zwei Bücher, boah, wie heißen die denn? Die heißen, ich kann es jetzt nicht sagen, Mist. Das verschworene Schwert, glaube ich, und Der geheimnisvolle Ritter. Und ja, diese Geschichten, in denen es um Sir Duncan der Große, Sir Duncan the Tall geht und seinen kleinen königlichen knappen Ei. Egg. Ist schon cool. Also, es ist schon 6 Jahre her, dass ich die gelesen habe, dass ich zumindest das erste Buch gelesen habe. Und ich kannte noch so ungefähr die Storybeats, was so passiert ist. Aber war trotzdem geil, das jetzt einfach auch noch mal zu sehen.
Ja.
Auf eine fast frische Art. Die Beats kennt man, aber zum Beispiel, wenn wir jetzt auch in die 5. Folge gehen, oder generell, ich weiß jetzt nicht, wer verliert welches Körperteil oder wer überlebt dieses Staffel oder so. Ja, also das ist so ein bisschen spannend und hat das für mich dann auch wieder einfach interessant gemacht. Ne? Ja. Und ja, genau. Ich weiß nicht, willst du schon rein? Wie möchtest du das aufbauen? Du hast du ja jetzt auch ein bisschen danach gefragt. Let's go, lass uns das machen. Und ja, sollen wir wahrscheinlich nicht Folge für Folge reingehen, sollen wir eher auf die Charaktere eingehen oder willst du gleich auf die geilen Storybeats jetzt reingehen?
Ich glaube, wir gehen auf die Storybeats rein und je nachdem holen wir uns mal ein paar Figuren irgendwie ran, die wir brauchen. Wie jetzt gerade zum Anfang, du hast schon gesagt, wir haben auf jeden Fall Sir Duncan, der sozusagen als Knappe dient. Er dient seinem Ritter Sir Alan von Hellerbaum, so im Deutschen, ja.
Hellerbaum, Penny ja. Tree ist das dann. Ich habe jetzt auch schon gedacht, heißt er vielleicht Pfennigbaum?
Nee, aber Heller ist ja auch, ist ja auch früher irgendwie, ne? Für einen Heller oder irgendwie so hat man irgendwas gesagt, ne? Und wir sehen halt ja auch sowieso, wie Duncan dann, also im Verlauf der Serie, das muss man auch natürlich dazu sagen, wir haben immer wieder Rückblicke und wir sehen dann immer wieder auch, wie Duncan sozusagen ja zu Sir Alan gekommen ist und wie er ihn unterwiesen hat in die Kunst des Ritters. Mhm. Aber diese Serie beginnt halt nicht wie vielleicht Game of Thrones mit Macht oder Ähnlichem, sondern halt mit dem Verlust, denn Sir Alan ist tot. Dank begräbt ihn und ja, man merkt auch relativ schnell, okay, das sind halt ganz einfache Menschen, so auf jeden Fall. Sie sind nicht irgendwie Adlige oder Lords oder auch keine reichen Ritter, die irgendeinem Lord unterstellt sind oder so. Nee, was ja dann auch der Titel sagt, sie sind halt Heckenritter, die von Land zu Land ziehen, die keinem Lord dienen, keine politischen Machtspiele haben, sondern einfach sich in Dienste eines Lords dann auch stellen.
Ja, wie man es halt so teilweise diese Ronin, die man in Japan aus Samurai kennt, die diese Söldner einfach sind. Die gehen halt rum, schauen, wo gibt's Arbeit, gibt's irgendwo was einzutreiben oder irgendwo ein bisschen einen Heller zu ergattern. Sei es eben, ja, einfach Söldnerarbeit zu machen oder sich halt wirklich komplett in den Dienst eines hiesigen Lords oder so zu geben oder eines Lokalen. Mhm. Genau. Mhm.
Wir sehen ja auch immer wieder in Rückblende, wie Duncan mit Sir Alan irgendwie interagiert oder auch andersherum Sir Alan halt zu Duncan ist, ne, also
Scheiße.
So sinngemäß mit, was?
Der Scheiße zu ihm?
Ja, aber es hat ja auch alles seinen Sinn und Zweck, ne, also hier moralische Geschichten und so weiter und so fort. Also das merkt man ja sehr wohl irgendwie, Duncan ist nicht gerade, glaube ich, die hellste Kerze auf der Torte, wie man so schön sagt. aber der ist halt, also der ist halt total naiv, der ist aber auch integer, der ist loyal, der hat eine moralische Vorstellung, wie ein Ritter zu agieren hat und sowas, der sich gar nicht ja auch auf solche politischen Machtspiele einsetzen will, ne? Der hat halt, also so, der hat halt Herz, so, ne? Das, was ein Ritter irgendwie haben muss. Und ich finde, das merkt man dann immer. Und ich glaube halt auch der Sir Alan, lass ihn so gewesen sein, wie er war, wahrscheinlich auch ständig betrunken und auch mit einer harten Hand gegenüber halt Duncan. Aber der war halt, glaube ich, auch ein total lieber Typ. Sonst hätte er ihm ja da gar nicht geholfen und ihn aufgenommen, so, ne?
Ja, das ist so das Ding, ne?
Also Werte, der hat ihm auch Werte halt die mitgegeben, die er braucht jetzt für diese Serie, so. Und das
was du ja auch, für seine genau, Reise. Was du ja als Ritter, zumindest jetzt in der Serie oder in dieser Welt, als ehrbarer Ritter ja dann auch vermitteln möchtest. Klar, da war aber auch halt einfach streng und scheiße. Ja. Ich glaube, das ist aber einfach auch die Welt, in der sie leben. Die ist einfach nicht rosig. Die ist nicht nett. Die ist nicht so, wie als wenn jetzt, keine Ahnung, der Waffenmeister Jon Snow oder einen Robb Stark jetzt irgendwie trainiert. Da nimmt man ja sich da ein bisschen zurück, weil das ist ja immer noch ein Prinz sozusagen, den du da trainierst. Und entsprechend, ja, willst du dem jetzt nicht irgendwie was Böses. Aber ja, sag mal, die Welt ist eine andere. Und das merkt man an dieser Serie einfach auch. Die Welt ist hier nicht unbedingt auf diese Lords, auf diese Könige, auf diese Prinzen jetzt erstmal fokussiert. Klar, die sind damit dabei. aber um die geht's halt nicht. Deswegen siehst du auch einfach sehr viel, also noch, ich finde ich persönlich, noch viel mehr, und ich möchte nicht Fäkalhumor sagen, wobei,
auch
das ist nicht Fäkalhumor im Sinne von, ja, hier, gut, ja, doch, scheiße, stimmt, gibt's schon den einen oder anderen Gag, aber ja, es ist einfach so, hier siehst du halt auch, okay, der Ritter, der muss halt, Sir Arlen muss halt auch mal irgendwie kacken oder kotzen und was weiß ich.
Mhm.
Und ja,
aber genau. Ich finde, das passt ja auch so dazu, also auch, dass er dann Durchfall hat und kotzen muss. So, er ist halt ja auch ein sehr nervöser Typ und sehr aufgeregt, das merkt man ja nachher auch bei dem Turnier und so, ne? Also der ist ja auch teilweise total überfordert. So.
Komplett.
Und das ist ganz vielen Sachen.
Und das ist einfach diese, ich sag jetzt mal auch diese Story, die sich da auch sowieso dann auch immer so ein bisschen durchzieht.
Hm.
Du sagtest ja, die Serie, die beginnt mit dem Tod von Sir Arlen. Dank sein ehemaliger Knappe begräbt ihn. Und ja, weiß halt eben auch genau gar nicht, was passiert jetzt, was soll er jetzt machen? Weil bisher ist er halt nur der Knappe gewesen. Ob er jemals von Sir Arlen zum Ritter geschlagen wurde, wird nie irgendwie
groß. Finde ich gut.
Ja, wird nie groß bestätigt oder abgestritten, beziehungsweise oder bestätigt, dass er nicht zum Ritter geschlagen wurde, bevor Sir Arlen gestorben ist. Das finde ich aber auch okay.
Ich finde das super.
Für ihn als Charakter ist das einfach stark, weil auch wenn er nicht offiziell zum Ritter geschlagen wurde, vermittelt er trotzdem die Werte nach außen, wie ein Ritter sein sollte. Und das finde ich sehr, sehr cool.
Das auf jeden Fall. Und ich mag es auch, wie die Serie dann halt dementsprechend damit spielt, ne? Also das immer so auch offen lässt, ne? Ich sag mal, wir kommen ja auch an den Punkt, an dem er jemand anderen zum Ritter schlagen soll, so ungefähr, stimmt, ne? Und richtig, genau. Wo er dann zögert und ich weiß nicht. Und ne, auch da so, ja, er hegt halt so Zweifel auch in uns. So, ja, ist er denn halt wirklich, ja oder nein? Und gerade auch in der letzten Folge, denn wenn Sir Arlen vermeintlich die Augen zumacht und wir schon hören so, ja, er ist halt eigentlich ja nur noch er ist nur ein Knappe. Und dann denkst du so, ja, okay, er ist jetzt tot und er ist nur ein Knappe, dann kann er ja kein Ritter sein. Und auf einmal, ja doch, ein Ritter erzählt doch seine Geschichte zu Ende, genau. Fand ich super, wie die Serie das macht so.
Die Serie spielt sehr mit irgendwelchen Erwartungsgeschichten, sage ich jetzt mal. Also auch hier wieder, wenn wir wieder an die Anfangsszene zurückdenken, in der Dank eben, nachdem er Sir Arlen begraben hat und ihm sozusagen in Anführungsstrichen diese Welt offen steht und du hörst dann die Musik, die sich so langsam aufbäumt und aufbaut, aber bevor es wirklich losgeht, kackt Dank sich ein, sozusagen, ne? Und damit setzt die Serie auch eine gewisse Erwartung, dass das alles einfach nicht so ist wie Game of Thrones, dass das nicht so ist wie House of the Dragon, dass es nicht so ist, dass du hier die krassesten Intrigen hast, diese krassen Verrate und auch nicht dieses Pompöse halt hast, dieses große, diese großen Setpieces, diese großen Schlachten, die siehst du alle nicht. Auch die letzte Schlacht siehst du nicht, diese Trial of the Seven, die siehst du nur aus Danks Perspektive. Du siehst nicht, wie die anderen sich die Köpfe einschlagen. Du siehst dann in einem Flashback ja auch, wie Dank die Leichen nach einer Schlacht ausraubt. Ich glaube, das ist die Battle of the Red Grass, kurz außerhalb von Königsmund. Und da siehst du es auch nicht. Hat auch mit dem Budget zu tun, wahrscheinlich.
Aber vermutlich.
Das ist auch in Ordnung. Und ja, aber das macht das Ganze einfach noch viel, viel charmanter. Die Folgen sind ja auch nicht lang. Die gehen alle vielleicht eine halbe Stunde oder so.
So Pi mal Daumen würde ich auch sagen. Daumen.
Genau. Ja. Und das reicht völlig aus. Das reicht völlig aus, finde ich. Aber nur um jetzt hier genau kurz die, ich sag mal, die Bühne darzustellen. Sir Arlen stirbt. Dank weiß nicht, was er mit sich selber tun soll und sagt, er geht jetzt nach Ashford. Dort gibt es ein Turnier und dort möchte er sich einschreiben. In der Hoffnung, dass er ein bisschen Anerkennung bekommt und dann vielleicht auch so als Ritter legitimiert wird. Und das ist so, ich sag mal, die Prämisse. Auf dem Weg findet er oder, ja, stolpert, nee, nicht stolpert er, aber er findet einen Jungen, der dann sein Knappe wird. Der junge Egg, Englisch für Ei, weil er halt eine Glatze hat und entsprechend aussieht wie ein Ei. Aber man kommt ja erst später drauf, warum, dass es nicht unbedingt der Grund ist, warum er Ei heißt, ne?
Nee, genau.
Oder Aegon. Genau. Ja, Egg, sondern Aegon, genau, richtig, weil er ist ein Targaryen, der sich von seinem Vater gestohlen hat, um unter die einfachen Leute zu gehen und dort dann eben auf den Dank trifft.
Genau, und er sollte ja ursprünglich auch als Knappen für seinen Bruder dienen, der wiederum auch nach Ashford reisen sollte, und um dort an dem Turnier teilzunehmen. Das war der Prinz Daeron. Der ist halt aber ein versoffener Typ, der hier diese Drachenträume hat und der macht auch hier und da auch durchaus Dank gegenüber auch so ein paar Andeutungen, wo seine Reise mal hingehen könnte. So, alle, die die Bücher, alle, die Bücher gelesen haben oder von mir aus, was ich immer gerne höre, sind die Folgenbesprechungen von Cinema Strikes Back, weil die wirklich sich da sehr mit beschäftigen und auch so Spezialvideos machen. Also da werde ich natürlich gespoilt, was so in den nächsten Staffeln kommt. Ich möchte das jetzt hier nicht machen, aber seine Reise ist schon sehr bemerkenswert, die er dann auch nochmal in den nächsten Steps irgendwie macht. Ich wurde aber eigentlich nicht von Cinema Strikes Back gespoilt, dass Egg Aegon ist. Ich habe halt Wikipedia aufgemacht und habe das dann irgendwie gelesen, dass er in Targaryen ist, und habe mir so, okay.
Verstehe.
Ja, schade. Ja, jetzt habe ich es mir vorweggenommen.
Ja, ein bisschen schade. Wobei auch in der Serie hinweg durchaus genug Hints gedroppt wurden.
Auf jeden Fall, dann definitiv.
Und wenn du die Bücher, wenn du das Buch dann auch gelesen hast und vielleicht sogar eins und eins zusammenzählen kannst, also das spielt ja 90 Jahre vor Game of Thrones, aber der Maester Aemon, der an der Mauer lebt, ist ja, und jetzt habe ich das richtig?
Ist sein
das ist der Bruder von Aegon.
Doch, ja, genau, richtig. Der Jüngste, glaube ich, richtig. Nachher irgendwann oder so.
Und das weiß man, da kann man sich das dann auch ein bisschen zusammenreimen. Und auch hier, wenn man die Bücher gelesen hat, wird auch Sir Duncan the Tall, Duncan der Große, ja auch erwähnt. Ist das ein Spoiler? Ein Spoiler für Game of Thrones und vielleicht auch für die Zukunft. Wir spoilern, haben wir ja auch schon gesagt.
Ja, haben wir gesagt.
der dann am Ende in die Königsgarde eintritt und Seiten an Seiten des Buches aller Heldentaten der Königsgarde ausfüllt. Im Gegensatz zu Jaime Lannister, der seinen Vater ermordet hat. Auf jeden Fall, nicht seinen Vater, Entschuldigung, aber den Aerys Targaryen.
Ja.
Ja, und das ist auch sehr, sehr spannend an dieser Serie, dass du einfach dann auch siehst, wie wird Dank eigentlich zu Dank? Wie wird er zu Sir Duncan the Tall? Und ja, genau. Er findet halt eben Egg, geht dann auf dieses Turnier und gerät dann in einen Konflikt, in die ihn seine Ehrhaftigkeit, eher seine Ehre als Ritter leider eingebrockt hat. Indem er sich für die Schwachen einsetzt. Jetzt habe ich leider vergessen, wie die gute Dame heißt.
Warte, das sage ich dir. Tänzel.
Ja, genau. So eine Puppenspielerin.
Genau.
Und das muss ich ja sagen, das fand ich ja auch im Trailer schon richtig geil, dass diese Puppenspielszene also finde ich auch effektmäßig richtig cool gemacht ist. Gerade der
Drache, wie sie das gemacht haben. Auf jeden Fall sah cool aus.
Das fand ich im Trailer schon richtig geil. Und dann noch mal jetzt in der Serie auch. Ja, und sie spielen da halt praktisch was nach, in der dann ein Drache erlegt wird. Prinz Aerion.
Genau.
Der ältere Bruder von Der ältere Bruder von Aegon. Targaryens heißen alle gleich, und das macht das einfach super, super schwierig.
Genau, ist der älteste Bruder von Egg. Genau, und alle sind Söhne von Meka, der auch nochmal relevant wird.
Genau, richtig. Und er sieht das, denkt sich, das ist ganz schön scheiße von euch, das ist fast schon Blasphemie. Ein Drache das steht eigentlich auch für uns Targaryens. Nö, geht nicht. Und Dank tritt ein und tritt auch auf Arion ein und wird dafür dann aber eingesperrt und soll ja praktisch ja vor Gericht gehen.
Ne? Genau, und dann wird halt entsprechend das Urteil der Sieben sozusagen seit, was war das, seit über 100 Jahren oder seit Hunderten? Ich weiß das gar nicht, wurde das letzte Mal gemacht. Und nun soll es halt wieder gemacht werden.
Kein Trial by Combat im Sinne von 1 gegen 1, wie man das kennt, genau. Wie man es auch aus Game of Thrones kennt.
Ja, so kennt man es auch aus Game of Thrones.
Sondern genau. Arion, der Schisser, sagt, ich möchte ein Trial of the Seven. Das bedeutet, jeder muss 6 Mitstreiter finden, sodass 7 gegen 7 dann gegeneinander kämpfen.
Mhm. Ja. Und was ich dann halt interessant fand, war, ne, also Arion wird ja sowieso so ein bisschen als Antagonist eingeführt und ja, sorry, er ist halt
der spielt wirklich das halt
so
auch
der
richtig gut, ne?
Der Böse und keine Ahnung was, versessen halt eben nach diesen Drachen und all sowas. Fand ich dann interessant, als es dann wirklich zu dieser Schlacht kommt oder zu diesem Urteil sozusagen, wo sie in 7 gegen 7 sind und halt ein Ritter überläuft dann ja zu Arion und dank irgendwie auch allen Mut zusammenfasst und vor dieser ganzen Menschenmasse so spricht, weil er ist ja eigentlich auch gar nicht der Typ dafür so. Wir hatten das ja auch schon mal im Vorfeld. Also er ist rhetorisch scheinbar ganz gut bewandert, so hatte ich das Gefühl. Also auch wenn er mit den Lords ja gesprochen hat, dass er dann, also als er erstmal ja diese Anerkennung brauchte, dass er ein Ritter überhaupt ist, so ungefähr. Denn da,
genau,
ne?
Er musste ja erstmal sich
Bürgen finden, so ungefähr.
Richtig, dass der überhaupt, ne, an diesem Turnier teilnehmen,
genau,
kann.
Genau. Ne? Und auch da ist er ja mit den Targaryens ja das erste Mal in Kontakt gekommen und der amtierende König sozusagen, Baelor, hat ihn ja dann gesagt, ja, ich kenne deinen Sir Alan und ich glaube dir, wenn der dich zum Ritter geschlagen hat und du das jetzt hier so bezeugst, dann ist das auch so. Deswegen durfte er ja nur dran teilnehmen.
Nee, Moment. Also er ist der Thronerbe von dem König.
Stimmt. Daeron. Ja, ja,
und
stimmt.
So, genau.
Er ist in der Reihenfolge
Sohn
der Erste.
Von,
ja,
Daeron Targaryen, genau. Und genau. Ist auch die Hand des Königs.
Genau, so war das.
Ja. Möchte ich auch ganz kurz sagen, wie cool sieht denn, ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist, er hat ja auch diesen Pin dann an. Von der dieser Hand des Königs Pin, der aber dann ausgeht in so eine Art Drachenschwanz. Also es sieht halt so aus wie so einzelne Schuppen.
Nee, das ist mir nicht aufgefallen.
Ja, das musst du noch mal anschauen. Das sah so cool aus. Muss ich auch sagen, und auch generell, ne? Also ich gehe jetzt in eine andere Richtung. Das Kostümdesign der einzelnen Ritter war
das cool.
Mega. Auch dass du jetzt hier die, also auch jeder Targaryen so seine distinkt eigene Rüstung dann auch hatte. Ne? Du hattest Arion mit seiner krassen Rüstung, mit dem Helm, der so aussieht, als hätte er so einen flammenden Kopf. Und Baelor, der einfach auch wahnsinnig einschüchternd aussieht, mit diesem riesen Emblem vorne dran, mit den drei Drachen.
Ist ja eigentlich die Rüstung seines Sohnes gewesen. Kommt ja dann nachher später noch sozusagen raus, dann, ne? Also in der Serie.
Und das ist, ja, und jede, auch von hier, Stefan Fossaway, der einfach so dieses Motto des Apfels, weil das also Apfelbauern, sich da wirklich eingearbeitet hat. Und der Typ ist ein Arschloch. Einfach, aber verdammt nochmal sieht der gut aus. Also seine Rüstung auch, ne? Dass das halt auch so kupferfarben ist und da auch nochmal irgendwie ganz eigen aussieht. Das fand ich schon sehr, sehr cool. Und dann auch wieder, dann im Gegenzug, Danks Rüstung, die wirklich komplett rudimentär ist und einfach nur funktional ist. Kein großes Trara, keine großen Embleme. Hat er ja auch gar nicht, weil er hat ja keinen. Ja, er hat ja kein Emblem, der hat ja kein Wappen, sozusagen. Obwohl ja sein Wappen ja so teils schon für sich erklärt hat, indem er ja sein Schild von Tensel hat anmalen lassen mit einem Baum, über den ein
Sternschnuppe.
eine Sternschnuppe lang fehlt. Genau. Richtig. Ja.
Mhm. Ja. Ich fand, worauf ich ja eingangs wollte, als er die Ansprache halt in dieser Arena, sag ich mal, hält und ja noch seinen 7. Kämpfer sozusagen sucht, fand ich schon bemerkenswert, wie er halt wirklich dann, sag ich mal, an die Ehre, die er hätte packen müssen, die Ritter, so, ne, und schon gesehen hat, so, ja, nee, denen ist das halt alles nichts wert, vielleicht haben die auch gar keine Werte in dem Sinne, dass sie sagen, so, ja, ich stehe da jetzt für einen und sterbe im Zweifel jetzt hier ehrenhaft im Kampf für einen Kameraden in dem Sinne, so. Das fand ich halt ganz cool, auch gerade, weil es ja, der Gegner ist halt ein Prinz, so, ne? Also die Frage ist, ja, inwieweit will man das
Targaryens stellen?
Genau, das ist natürlich dann auch immer so eine Frage, so. Und dann meldet sich halt dann eben die rechte Hand des Königs, der Baelor, Speerbrecher Targaryen.
Ja, Alter, erstmal geiler Name, Speerbrecher. Aber, und das möchte ich jetzt auch noch mal kurz hier sagen, da habe ich Gänsehaut bekommen. Ich sag mal, es war relativ billig, aber sie haben mich da bekommen. Weil du hattest diese Szene mit, wie du gesagt hattest, Dank, der versucht, an die Lords zu appellieren, wer stellt sich mir auf die Seite, damit Gerechtigkeit walten kann. Und dann steht ja dieser Hühner auf und ich denk mir, Alter, ja, krass, krass, wer ist das? Und auch hier, das ist eine dieser Dinge, die ich halt nicht mehr im Kopf hatte. Wer ist denn das? Ja, und dann lässt er halt, glaube ich, den größten Furz Westeros los und nimmt das halt wieder raus. Aber dann, genau, geht dieses Tor auf, Baelor reitet raus und du hörst das Game of Thrones-Theme. Das ist billig, aber es hat mich komplett abgeholt. Ich hatte fucking Gänsehaut. Das war wirklich so. Es war verdient, nachdem du jetzt das irgendwie, also generell auch nie wirklich so, ich sag mal, so irgendeine Art Leitmotiv oder so hattest durch die Serie hinweg. Es gibt ja keine Anfangssequenz wie bei House of the Dragon oder wie bei Game of Thrones. Es gibt da keine Anfangsmelodie, an die man sich irgendwie hängen kann. Mhm. Es gibt da einfach nur eine Title-Card. Einfach sagen, ja, Knight of the Seven Kingdoms, alles klar. Da fühlt sich das einfach sehr verdient an. Mhm. Dass dann jetzt noch einmal dieser krasse Moment kommt. Und da bin ich wahrscheinlich nicht der Einzige, der dann gesagt hat, oh, we're back, baby, we're back. Mm. Ja, und eine leicht abgeänderte Variante des Game of Thrones Themes. Aber, boah, also das war ein richtiger Magic Moment. Das fand ich richtig geil. Ich hab mich dann zu meiner Freundin gedreht, Alter, das war so geil. Sieh nur, ja, ist okay. Was? Ja, und irgendwie, ich weiß nicht, es ist billig, aber es hat funktioniert.
Nehme ich. Auf jeden Fall. Ja, wer ist noch wichtig aus Team Dank? Auf jeden Fall Raymond Fosaway. Der Knappe eigentlich von dem anderen Fosaway, der übergelaufen ist.
Ja, genau.
Und wer auch cool ist, Sir Lionel Baratheon.
Ah, ja.
Auch mit seinem Helm, halt auch einfach total ungünstig, damit irgendwie einzureiten. Aber ja gut, ist halt dieses Hirschgeweih, was die Baratheons sozusagen ja irgendwie aufhaben.
Das sie mitnehmen, genau. Und
ja, aber auch eher generell ein cooler Typ irgendwie in dieser Welt, so finde ich. So.
Ja, komplett. Also generell, er wurde, glaube ich, immer der lachende Sturm genannt, The Laughing Storm. Weil er wohl in der Schlacht immer wieder laut losgelacht hat. Hast du auch viel charaktermäßig von ihm gesehen? Also er ist einfach ein Lebemann. Er ist, glaube ich, dauerbetrunken und nur am rumhuren, aber der macht halt gerne Party.
Vermutlich.
Der macht gerne Party.
Ja,
ja. Sagen wir es mal so.
Ja. Ja, und dann bekommt ja auch zum Ende auch noch mal ein unmoralisches Angebot. Aber er entscheidet sich für was anderes. Aber da sind wir noch nicht. Tatsächlich bei dem Kampf, bei dem Urteil der 7 Try by 7.
Ja, also
es geht los.
Genau, es gibt ja noch andere Kämpfer, die da mitspielen. Ja. Aber die sind einfach die sind nicht so wirklich
präsent in präsent, der ganzen
Serie. Ne? Also auf der, Seite von Arion sind halt da noch, ich glaube, 2 oder 3 Königsgarden. Und genauso wie auch Prinz Daeron ist ja auch mit dabei. Und ja, genau, richtig.
Und der Kampf beginnt.
Ja, da muss ich sagen, ich fand es ein bisschen schade, dass du nicht wirklich gesehen hast, wie die anderen gekämpft haben.
Ja,
das war ein bisschen schade. Macht aber auch storymäßig Sinn, weil auch hier wieder, das ist nicht die Story der Baratheons, das ist nicht die Story der Targaryens, es ist die Story von Dank. Mhm. Und dass du praktisch nur seine POV hast, also seine Sichtweite, also auch wirklich vom Helm aus teilweise, stark und auch in Ordnung. Also so in dem, mit dem Hintergrund, sage ich jetzt mal.
Ja. Mhm. Ich mochte es auch sehr. Also ich fand es auch, wie es so generell inszeniert war, es war sehr dreckig. Es war jetzt halt kein reines Action-Spektakel, das musste es auch nicht sein. Ne, aber jetzt wie hier, wie hieß die Folge Battle of the Bastards bei Game of Thrones?
Ja gut,
war
ja das ist ja
so. Ja, es war eine ganz andere Größenordnung, gar keine Frage. Aber auch da sind wir ja Jon Snow ja mehr dann damals gefolgt, so ungefähr. Ne? Hier sind wir halt Dank gefolgt, auf kleinerer Ebene. Aber ich fand es, wie es dann halt gemacht war, war es wirklich gut, weil es war schmerzhaft. Also wie die Klinge in den Körper halt rein ist. So die, und so.
Vor
und
allem auch erst
man hat mitgelitten der, halt.
Ja, die Lanze erst mal komplett in die Seite.
Ja, genau.
Und das war auch in den Folgen vorher, in denen diese Turniere dann auch gezeigt wurden, diese Turnierkämpfe, wirklich sehr, sehr gut aufgemacht. Also das war schon sehr, sehr spaßig. Habe ich gerne gesehen. Turniere hast du ja in Game of Thrones, glaube ich, nur am Anfang gesehen. Als dann, war das jetzt der The Mountain, genau, Gregor Clegane,
ja.
Dann hier vor Wut seinem Pferd irgendwie den Kopf abschlägt.
Mhm.
Und ja, da war das irgendwie ganz cool, auch hier wieder, ja, du siehst einfach ein bisschen mehr. Du siehst einfach ein bisschen mehr, wie so das in Anführungsstrichen einfache Volk dann unterwegs ist oder ja, mit welchen Späßen sie sich da jetzt hier so den Alltag frönen. Und der Fokus da dann noch mal ein bisschen drauf. Und das macht das auch, das macht es wirklich aus. Und da muss ich sagen, der Kampf ist auch von, also auch wirklich der Anfang schon sehr chaotisch und wild. Und das nimmt einen einfach auch noch mal mehr mit, als jetzt auch in Battle of the Bastards. Battle of the Bastards war auch wild und chaotisch. Und ich erinnere mich, dass ich da auch an der Vorder-, wirklich, äußersten Zipfel des Sofapolsters da saß. Und das war hier jetzt genauso, weil ich wusste ja, der überlebt das. Aber dann kriegt er die Lanze in den Bauch. Und dann so, what? Wie bitte? Wie soll denn das klappen? Und dann kriegt er eine nach dem anderen mit dem Morgenstern.
Ja, und das fand ich auch krass.
Ja. Und dann, wenn man auch, und das fand ich halt auch dann cool, und dann siehst du dann aber auch, jedes Mal, wenn es irgendwie so kurz davor ist, dass er wirklich, ich sag mal jetzt, den Löffel abgibt, kommt irgendein anderer und hilft ihm aus. So, sei es einfach nur schnell mal kurz eben vorbeireiten, jemanden auf den Kopf bonken oder was weiß ich. Also man merkt da auch, die sind wirklich überzeugt und wollen Dank schützen. Und das ist sehr ehrbar.
Hat mir auf jeden Fall auch sehr gefallen. Und am Ende schafft er es ja sozusagen ja auch dann
total
halt
geil,
eben seinen Kontrahenten davon zu überzeugen, aufzugeben und auch die Anschuldigung zurückzunehmen. Dann
dementsprechend. Aber nicht nachdem er eigentlich schon down war. Also er war schon gedownt, er war schon unten.
Ja,
ja. Und dann kommen wir ja auch auf diese Flashback-Szene. Sollen wir da ganz kurz noch mal drauf eingehen?
Ja,
genau. Weil diese Flashback-Szene, die gibt es so nicht im Buch.
Okay.
Also es gibt Rafe, wird aber auch nie erwähnt, dass er eine sie ist oder ja, dass Rafe ein Junge oder ein Mädchen ist. Und ja, auch da wieder dieser erste Kontakt, sage ich jetzt mal, von Dank mit einem wahren Ritter, sage ich jetzt mal, der ehrbar ist, der ihn schützt im Namen der Mutter, finde ich. Ja, das auch einfach irgendwie so ein schöner Moment, der, möchte ich schon sagen, auch wirklich dazu führt, dass er auf diesen Weg geht. Ne? Und Sir Arlen war schon, ja, war ja stockbesoffen,
ja, genau.
Als er ihm das Leben rettet. Und wahrscheinlich, weil er sich betrogen hat durch diese Schlacht, da hat er, glaube ich, seinen Neffen verloren, der Ach so. Sein Knappe war, Roger. Und das sieht man dann auch, dass er ja praktisch an einem Grab liegt mit einem Helm obendrauf.
Stimmt, ja, ist richtig.
Und in Büchern weiß man ja, das ist sein Onkel, sein Neffe und sein Knappe. Vielleicht wollte er deswegen eben auch Dank schützen. Ne? Und ja, und da wird ihm dann auch, wird auch ein bisschen vorgezeigt, okay, wie gesagt, wie ist er zu dem geworden? Wie ist er unter die Obhut von Sir Arlen gekommen? Und ja, hat zu dem gemacht, dass der dann jetzt ist und dieses Get up, steh auf.
Ja, ja.
Das bringt ihn dann eben dazu, wieder aufzustehen, weiterzumachen. Und dann kriegt er nochmal eine ab, gefühlt. Und dann aber im direkten Kampf mit Aaron schafft er es genau, ihn zu überwältigen. Und ich dachte schon, der bringt ihn jetzt um. Der bringt ihn jetzt um mit dem Schild. Mit dem Schild. Und es wäre so einfach. Aber auch hier wieder, es ist der ehrbarere Weg.
Ja, auf jeden Fall.
Es ist der ehrbarere Weg.
Mhm. Ja.
Und das ist auch hier wieder einfach, ja, sehr gut für ihn. Das spricht für ihn. Ja. Wenn es ja nicht so tragisch wäre, ne, was danach passiert.
Ja, ja. Wie heißt der? Belor. Genau.
Rettet Belor, ihm ja auch erstmal also, das Leben, ne, nochmal. Weil die ja sagen, ja, da muss man heißes Öl drüber kippen und so. Ja, nee, Digga. Da muss man kochenden Wein drüber kippen. Bei Öl stirbt der Junge. Da wird er frittiert.
Auf jeden Fall, Team Dank sitzt zusammen. Und ja, alle sind natürlich sehr mitgenommen und aber irgendwie auch froh, dass sie es irgendwie heil geschafft haben. Vermeintlich heil. Und Belor wird dann der Helm abgenommen und alle sehen das Schreckliche, was dort passiert ist. Maker hat ihn im Kampf so sehr verwundet, dass er halt ihm stirbt.
Ja, genau. Hört man oder sieht man auch nicht direkt. Also ich habe es mir noch nicht nochmal angeguckt. Ich habe irgendwie nochmal online gesehen, dass man das irgendwie nach dem Kampf, nachdem Aaron schon sozusagen aufgegeben hat, sieht man, glaube ich, das nochmal irgendwie im Hintergrund. Aber das
okay.
Habe ich jetzt nicht nochmal nachgeguckt. Und ja, genau. Und ich glaube, wer ist denn da noch alles gestorben? Also ja, genau. Belor Targaryen, der dann eben diesen Schlag abbekommen hat, der praktisch seinen sagen wir es mal so, sein Hirn wurde noch vom Helm gehalten. Ne?
Ja.
Humphrey Beesbury, ich weiß nicht, wie der im Deutschen heißt.
Weiß ich auch nicht.
Humphrey Bienengrab Beesbury.
Okay.
Und Humphrey Harding. Naja, wer auch immer das ist. Ja, und das ist halt sau, sau tragisch, weil eben es ist der Kronprinz, er ist eigentlich der Nächste. Der in die Fußstapfen seines Vaters treten soll und eben König von Westeros werden soll. Ah, ja.
So ja, habe ich nicht mitgerechnet. Fand ich schon interessant und habe mich dann auch wirklich gefragt, was passiert jetzt? So, weil ja, ich meine, Targaryen ist tot, er hat sich in den Dienst eben von Duncan gestellt und dann finde ich, macht die letzte Folge ganz guten Fass auf damit, weil das ja dann auch das, dieses Dilemma, was Meka und Duncan sich dann auch teilen und auch angesprochen wird von beiden. Ne, Meka muss jetzt fortan damit leben, dass er seinen Bruder getötet hat. Ne? Also böse Zungen würden dann wahrscheinlich auch immer behaupten, du hast das mit Absicht gemacht, um auf den Thron zu kommen. Und Duncan muss halt damit leben, er hat auch irgendwie den Kronprinzen auf dem Gewissen, denn er hat bei ihm im Team mitgekämpft. So, ne?
Es ist ein Dilemma und das ist wahrscheinlich etwas, das vielleicht auch ein starker Motivator ist, da auch. Belor ist ein wahnsinnig ehrbarer Mann gewesen. Also tatsächlich am Anfang der Serie dachte ich, das ist ein Arschloch. Ist einfach einer wie jeder andere Targaryen. Aber jetzt vor allem in den letzten Folgen hat man dann schon gemerkt, okay, er besinnt sich darauf. Vielleicht war er auch ein Arschloch und hat sich dann aber darauf besonnen, zu merken, okay, was was machen wir hier eigentlich? Wir sind so von unserem Pfad abgekommen, sozusagen. Ne?
Ja.
Und ich habe auch das Gefühl, dass die Targaryens auch nicht so, die sind da nicht mehr so mächtig. Sie fühlen sich nicht so mächtig an. Mhm. Aber liegt das daran, dass sie einfach keine Drachen mehr haben? Weißt du?
Ne? Ja, vermutlich.
Also, Spoiler für House of the Dragon. Aber ja, das ist irgendwie so, das merkt man da schon auch in dieser Serie. Dass das Ganze, und das macht das auch wieder realistischer, beziehungsweise so geerdeter. Mhm. Und das lässt irgendwie diese Verluste auch, finde ich, viel stärker spüren. Ja, also, und das ist eh auch spannend, generell, wie diese Sendung es schafft. Eine Sendung, die 6 Folgen hat, die jeweils 30 Minuten gehen, irgendwie, zumindest bei mir, mehr Verbundenheit zu den Charakteren auslösen kann, als es jetzt zum Beispiel in House of the Dragon tut. Muss ich jetzt wirklich sagen. Und ja. Ich habe letztens auch auf dem Subreddit hier einen Thread gelesen. Mhm. Und das liegt auch daran, dass dadurch, dass diese Serie und diese Geschichten einen viel kleineren Scope haben, eine viel kleinere Welt, in der sie agieren, ja, und arbeiten, es sich nicht so anfühlt wie bei einem House of the Dragon, indem man einfach nur auf das nächste Setpiece hinarbeitet. Die nächste,
ja,
Schlacht, die Serie verlangt, weil das Buch es vorgibt. Weißt du, was ich meine?
Ja, ja.
Es ist kein Hangeln mit Füller dazwischen, sondern das muss jetzt direkt auf den Punkt gehen. Und wenn man jetzt auch noch mal guckt, also ich habe das, wie gesagt, ich habe das Buch jetzt schon wirklich lange nicht mehr gelesen. Aber ganz viele sagen zum Beispiel, dass diese 4. Folge mehr oder weniger 1:1 aus den Büchern herausgenommen wurde.
Okay.
Und das finde ich halt cool. Und das kannst du auch machen. Wie viele Seiten hat das hier, das Urteil?
100.
Ich habe das Buch gerade, ne? Bitte?
Rund 100 hatte ich irgendwo mal gehört, aber
jetzt muss ich mal gerade hier drauf schauen. Ich habe jetzt hier die erste Novelle, das Urteil der 7. Und jetzt bin ich dumm. Ist das nur, ist das die Geschichte nur der 7? Das weiß ich jetzt nicht, ob da jetzt noch mehr drin ist. Siehst du mal, da siehst du, wie lange es her ist. Weil das wären jetzt hier knapp 400 Seiten.
Oh, doch, okay.
Ja, deswegen.
Was habe ich denn gehört?
Nee, ich glaube, das ist mehr als das. Das ist mehr, wenn ich jetzt hier durchblättere. Das ist wahrscheinlich noch eine zweite Geschichte, die da hier mit drin ist. Genau. Ah, Entschuldigung, der geheimnisvolle Ritter ist tatsächlich hier auch mit drin.
Ach so, okay.
Ja. Und ich glaube auch das verschworene Schwert. Huch.
Das sind alle 3 Novellen.
Da sind ja alle 3.
Also kommt das mit den 100 Seiten?
Das kommt mit den, weißt du was? Ich nehme alles zurück. Ich bin sehr ignorant. 128 Seiten sind das. Dann kommt das verschworene Schwert. Das ist ein bisschen länger. Und dann kommt hier der geheimnisvolle Ritter.
Okay.
Genau. Das ist so dieses Ding, dass hier in Deutschland die Bücher einfach zusammengelegt wurden oder, ja, aufgeteilt werden. Ne, also genau. Teilweise sind die ja, also die Game of Thrones Bücher sind ja im Deutschen ja nochmal aufgeteilt.
Hier, genau, sind in Band 1 und 2. Ich habe auch ein paar Game of Thrones Bücher habe ich hier. Die habe ich damals mal angefangen zu lesen, als gerade mein Hype-Level so groß war. Aber ich habe es auch nie beendet zu lesen. Also Spoiler, ihr alle noch nicht, weil George R. R. Martin sich sehr viel Zeit lässt. Aber ich habe es auch bis dahin nicht geschafft, sag ich mal. Deswegen, ich glaube, ich habe sozusagen Staffel 1 gelesen.
Ah, also die ersten.
Und dann hatte ich
2 Bücher?
2 Bücher, glaube, ja, genau, ich, waren richtig, das, ja.
Genau. Ja, aber spannend einfach. Also ich möchte auch noch mal ganz kurz, möchtest du noch mal irgendwas zur Story sagen? Weil sonst würde ich
vielleicht noch mal auf die Karte. Ja, ich fand das dann halt, wie gesagt, also hatte ich ja vorhin schon gesagt, er kriegt ja noch mal ein Angebot von dem Baratheon.
Er kriegt ja mehrere halt dort Angebote gefühlt, ne?
Mitzugehen. Ja, genau. Also ein sehr, was hatte ich vorhin gesagt? Ein
unmoralisches Angebot. Was ist daran unmoralisch? Angebot?
Weiß ich nicht. Auf jeden Fall ein interessantes Angebot von dem Baratheon, mit ihm halt mitzugehen, ein bisschen abzuhängen und,
ja, Party, wenn du machen mit mir kommst, oder ja, komm mit mir nach Sturms Ende, ich weiß nicht, wie das auf, ja, Storms End, and I will treat you like a brother. Oh, I will love you like a brother.
Genau.
Ja, genau. Oder sagst halt nein oder
then
I will hate you like a brother.
Ja.
Sehr wahre Worte. Beides kann wahr sein.
Ja. Mhm. Auch Ex-Vater macht ihm das Angebot, pass auf, du kannst mitkommen.
Auch Baylor macht ihm das Angebot.
Ja.
Ne? Also, er hätte ausgesorgt. Und genau, Mika hat dann auch eben angegeben, hey, wenn du willst, geh nach Summerhall, nimm Egg mit, er soll als dein Knappe dann dienen. Er hat gesagt, erstmal ist er ja komplett dagegen, er will eigentlich mit Targaryens gar nichts mehr zu tun haben und mit Prinzen. Möchte einfach nur sein Ding machen. Weiß dann aber, okay, in Egg steckt Potenzial. Und sagt dann, ja gut, also der kann schon, also ich nehme ihn schon zum Knappen, aber ich möchte, dass er mit mir hier in Westeros mit rumgeht. Dann sagt er halt so, ja, das ist mein letzter Sohn. Das möchte er nicht. Ich finde es auch spannend oder interessant, dass er sagt, das ist mein letzter Sohn.
Ja, er hat halt kein Vertrauen in die anderen beiden.
Genau.
Ne? Das ist schon krass.
An den Sadisten und an den Trunkenbold.
Mhm. Ja?
Und soll ja dann auch so vielleicht auch ein bisschen Recht behalten. Und ja, dann macht sich Dank auf den Weg und Egg steigt ihm hinterher und sagt, hey, mein Vater hat gesagt,
geht klar, ich darf Bruder.
Geht klar, Bruder. Ganz ehrlich, ich habe mir in dem Moment auch gedacht, Dank, ich würde das an deiner Stelle nochmal abklären. Und tatsächlich, in einer Szene, die, ich glaube, das hätte so eine After-Credits-Szene sein sollen. Also so
es wäre cooler gekommen. Ne?
Dass du dann halt Mika siehst, wie sie dann halt abreisen.
Ja.
Und er dann halt sagt, wo ist mein Sohn? Also, da ist auch spannend, wie es dann mit der zweiten Staffel dann weitergeht.
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Aber ich fand es halt gut, dass es so eine bewusste Entscheidung ja auch von Duncan war, so für dieses einfache Leben, für das, was Sir Alan ihn halt auch gelehrt hat. Und finde es halt gut, dass Egg sagt so, ja, pass auf, unsere Freundschaft ist mir halt mehr wert als vieles andere. Und ja auch, also er ist ja, was wir auch lernen, Egg ist ja überhaupt gar kein dummes Kind, ne? Der ist ja total, also gefühlt super intelligent. Der weiß schon ganz genau, was diese politischen Spielchen sind und diese ganzen Machtgeschichten so. Ich glaube, der sieht halt in Duncan auch den Ritter, den er sich vorstellt. Halt eben diese moralischen Werte, die er verkörpert und sowas. Und
deswegen will er ja auch sozusagen sich an ihn anheften. Ne?
Genau, und deswegen funktioniert das auch alles gut. Und auch diese ganze Freundschaft zwischen Dank und Egg, die funktioniert halt wirklich
es funktioniert gut, weil auch.
Beide irgendwie wachsen so zusammen.
Genau, so. Genau, gegenseitig sich dann auch so anspornen. Ne? Also, dass Egg Dank so ein bisschen mitteilt, wie man sich so, er kennt sich halt bei den Häusern aus, wer ist. Das ist schon mal ganz gut. Dank hat halt natürlich so seine Würde, seine Art, seinen Charakter, den er da auch abfärben lassen kann. Und da muss ich auch sagen, das liegt aber auch, also das ist sehr, sehr realistisch und glaubwürdig, weil diese, wie ich finde, die Chemie zwischen den Schauspielern, Peter Claffey, der Dank spielt, und Dexter Sol Ansel, der den Eck spielt, die ist stark.
Ja,
das ist echt, sehe ich auch so. Das ist echt gut, was die an Chemie miteinander haben, wie sie aufeinander dann so sich abstimmen. Kleiner Fun-Fact zu Ex-Schauspieler Dexter Sol Ansel. Er ist jünger als die Rote Hochzeit. Also er wurde als die Rote Hochzeit in Game of Thrones ausgestrahlt wurde, war der Schauspieler für Egg noch nicht am Leben. Er ist erst ein Jahr später.
Wann war die? In der vierten Staffel? Oder war das in der dritten?
Es war 2013.
Die dritte muss das gewesen sein. Dexter, da bin ich eingestiegen mit Game of Thrones, mit der dritten Staffel.
Da habe ich meine Freundin in das Thema sozusagen. Also da sind wir zusammengekommen und dann habe ich halt gesagt, hey, lass mal das genau zusammen anschauen. Mhm. Und Dexter Sol Ansel ist September 2014 geboren.
Ah ja.
Das heißt, so ein bisschen mehr als ein Jahr nach der Roten Hochzeit.
Sehr gut.
Das finde ich schon wild. Irgendwie. Aber er macht das auch wahnsinnig gut, dafür, dass er halt einfach ein 11-jähriger Bub ist im echten Leben. Also, das funktioniert.
Respekt auf jeden Fall, ja.
Absolut. Ja. Und ich habe da jetzt auch wirklich, wirklich Bock drauf, mehr zu sehen. Und ich hoffe und ich wünsche mir, dass es jetzt nicht noch mal wie bei Game of Thrones oder wie bei House of the Dragon noch mal 2 Jahre oder so braucht.
Angeblich soll es nächstes Jahr weitergehen.
Sie haben
wohl schon Ende 25 angefangen mit der zweiten Staffel zu drehen und wollen wohl 2027 dann rausgehen mit der zweiten Staffel.
Hast du irgendwelche Wünsche oder Ansprüche jetzt an diese zweite Staffel, die ich hoffe, dass sie kommt, weil die ist wirklich, die erste Staffel kam ja wahnsinnig gut an, auch was die Bewertungen angeht. Weil zum Beispiel ich finde es jetzt nicht so schlimm, dass es nur 6 Folgen mit 30 Minuten sind.
Finde ich ja auch nicht.
Ja? Also das ist voll okay. Also mach dann gerne 8 Folgen mit einer halben Stunde, aber das ist ja das Coole dann eben dadurch, dass es halt nur Novellen sind, die eben 130 Seiten oder so haben pro Geschichte. Das kannst du relativ schnell aberzählen und das kannst du relativ gut dann auch aberzählen.
Wünsche, ne? Also ich bleib, also ich soll dabei bleiben, ne? Weil von mir aus, also auch weil es ja nur 3 Novellen sind, es ist ja sehr überschaubar, auch mit den 450 Seiten, ne? Also ich sag mal, so eine Sidequest einbauen, um das auch nochmal vielleicht ein bisschen in die Länge zu ziehen, würde mir jetzt auch nicht schaden, ne? Zum Beispiel, keine Ahnung, irgendwie eine Schafsherde mal irgendwie retten oder was weiß ich, so, ne? Irgendwas, was denen so einfällt, um einen Schlafplatz zu kriegen, um da nochmal eine Folge zu kriegen. Solange dies für Duncan und Egg dann immer noch mal so einen Mehrwert hat, wäre ich da komplett fein mit, weil damit steht und fällt es halt, wie sie diese Figuren weiter erzählen und diese Freundschaft halt weiter erzählen. So. Und was ich hier jetzt sehr mochte, war, dass es halt geerdet, bodenständig war, dass wir das gemeine Fußvolk gesehen haben, wie die dann auch wirklich über die Targaryens denken, wie die über die Lords denken, wie sie sprechen, wie sie sich benehmen und sowas. Das sind ja alles Sachen so, ja, die hast du in Game of Thrones halt mal durch Flohloch vielleicht mal mitbekommen, aber auch nicht mehr. Aber Flohloch ist jetzt ja auch nicht vergleichbar mit den einfachen Leuten, zum Beispiel aus Winterfell oder so, ne? Also das sind halt die Figuren und die Charaktere, die ich halt dann auch in dieser ganzen Welt von George R. R. Martin einfach mal auch gerne kennenlernen möchte. Und das habe ich ja das Gefühl, das schafft, würde diese Serie schaffen, weil der Heckenritter ist halt ein einfacher Ritter, der sich auch mit dem einfachen Volk dann zufrieden gibt. Und wenn die das weiterführen, haben wir, glaube ich, noch auch mit der Staffel 2 und auch Staffel 3 dann hoffentlich viel Spaß mit.
So. Definitiv.
Was diese Serie auf jeden Fall für mich jetzt wieder geschaffen hat, ist, dass ich sehr, also das muss ich George R. R. Martin halt auch lassen. Der hat halt ein krasses Universum geschaffen.
Ja.
So, was wirklich krass ist. So, und diese Serie hat mir jetzt wieder Bock auf Game of Thrones gemacht, einfach um auch wieder in diese Serie oder in diese Welt einzutauchen. So. Das hat House of the Dragon halt nicht geschafft. Das hat aber jetzt sehr wohl A Night of the Seven Kingdom geschafft. Und ich bin gerade jetzt, wo wir hier auch sprechen, tatsächlich stark am Überlegen, ob ich nicht noch nachher in Staffel Folge 1 einfach mal nochmal anfange.
Von Game of Thrones?
Also andrücke. Ja, und dann gucken, ob ich dranbleibe oder nicht. Ja. Mhm. Also ich habe wirklich Bock auf Game of Thrones gerade. Ja.
Das ist geil. Also das freut mich. Und das freut mich auch jeden, der da irgendwie wieder ein bisschen Interesse hat. Weil da müssen sie auch alle mit uns leiden, wenn die Realisierung kommt, erstens, dass das Ende von der 8. Staffel einfach nicht so gut war und vor allem, dass wahrscheinlich kein weiteres Buch mehr rauskommen wird. Aber naja, es ist, aber wie du sagst, schon spannend, was für ein Worldbuilding hier jetzt gemacht wurde.
Ja.
Und HBO hat ja einige Dinge in der Pipeline gehabt. Ja, also wir haben jetzt hier, genau,
Game
of Thrones, ne, als Ausgangspunkt. Wir hatten dann jetzt House of the Dragon, 3. Staffel, kommt jetzt im Juni. Die 3. von, ich glaube, 4 sind geplant.
Ach so,
Night of the Seven Kingdoms. Wahrscheinlich, genau, 2027, 2. Staffel.
Diese Kit Harington-Serie wurde abgesetzt.
Ja, genau. Ne? War das, was, weiß gar nicht, wie das hieß.
Nee, weiß ich auch nicht.
Aber dann gab es doch irgendwie noch eine animierte Serie.
Ja.
Über Corlys Velaryon, die Seeschlange aus House of the Dragon.
Genau, das soll auch noch kommen, glaube ich.
Genau, und dann soll es ja dann auch noch mal, ich weiß nicht, ob es eine Serie oder ein Film oder beides sogar sein soll, über Aegons Eroberung.
Mhm.
Genau, Aegon Targaryens Eroberung von Westeros. Was noch? Ich glaube, da gab es noch etwas über Prinzessin Nymeria, die so ein Vorfahr ist von Haus Martell, die wiederum Dorne gegründet haben. Ne? Also, es ist einiges in der Pipeline.
Ja.
Aber es wurden ja auch einige Sachen
gecancelt.
Ich glaube, genau wie du gesagt hattest, das Jon Snow Projekt oder das, ja genau, ja. Das Kit Harington Projekt. Und ich glaube, es gab auch ein Projekt, das irgendwie, in der es um die First Men ging, also diese lange Nacht,
ja.
Die ja tausende Jahre vor Game of Thrones spielt. Ich glaube, das ist auch gecancelt. Das weiß ich jetzt auch nicht. Aber ja. Ich würde mich sehr freuen über mehr Duncan Egg. Definitiv. Es ist safe. So wirklich frisch und es ist einfach anders. Ja. Und das merkt man wirklich mit jeder Folge, dass man da irgendwie ein bisschen anders unterwegs ist. Wie gesagt, einfach durch immer so einen kleinen Schockmoment am Anfang. So jetzt hier, wie gesagt, erste Folge, großes Aufbäumen der Musik und dann auf einmal Durchfall. Zweite Folge, war das die zweite Folge, in der Sir Arlen aus der Hütte rauskommt und erstmal sagen wir es mal so. Hodor und er könnten einen Wettbewerb starten.
Mhm.
Und ja, solche Dinge. Und auch jetzt in der letzten Folge, der Song, der am Ende der Serie gespielt wird. Ne, das ist jetzt kein Instrumental oder sowas. Das ist ein Song aus den 40er Jahren, also 16 Tons von Tennessee Ernie Ford. Das ist so ein, also ist ein Banger, aber das ist ein, wie kommt man jetzt auf die Idee, sozusagen einen lizenzierten Song zu nehmen? Und das fand ich ja interessant. Ich muss ja auch sagen, ich saß dann auch dran, ich habe mir den Song angehört und mir gedacht, okay, ich frage mich, warum sie das jetzt gemacht haben. Und das Einzige, was meine Freundin dann gesagt hatte, war, hä, das hat doch der Markus Söder gesungen. Und dann hat sich einen Clip rausgesucht, wie vor, ich weiß nicht, wann Markus Söder bei Inas Nacht war, zu Gast.
Okay.
Und dort Sie hieß Mary Ann gesungen hat. Ein Song von Freddie Quinn, der praktisch als Vorlage 16 Tons hatte.
Okay.
Also total wild. Ich werde, also Game of Thrones beziehungsweise A Night of the Seven Kingdoms oder The Nine Kingdoms vielleicht, wird für immer mit mir und Daddy Magus in Verbindung sein. Ich hoffe wirklich, und jetzt spreche ich zu Fabian, der sich die Folge hier anhört, dass du dir die Serie angeguckt hast, bevor du jetzt hier die Folge anhörst. Weil ich finde, das ist eine super Serie, die, auch wenn du ein bisschen Game of Thrones Fatigue hast, also wenn du eigentlich dem Ganzen müde bist, trotzdem was abgewinnen kannst. Das macht die Länge der Folge, das macht die Chemie der Schauspieler untereinander, miteinander aus. Und eben der kleinere Scope. Absolute Empfehlung. Ich bin sauer auf dich, Fabian, wenn du das hier jetzt hörst und du die Serie vorhin nicht gesehen hast. Möchte ich nur mal kurz anmerken.
Ja. Ja. Ich glaube, wir sind uns einig. Große Empfehlung für die Serie. Und ich hoffe, ihr da draußen habt die Serie natürlich alle gesehen. Denn wir haben ja arg gespoilt und könnt unsere Meinung teilen. Das würde uns, glaube ich, auch freuen.
Und ja, absolut. Also schreibt uns da auch gerne. Ne? Also
auf jeden Fall.
Auch
wenn ihr es scheiße fandet.
Auch wenn ihr uns scheiße findet. Ja, vielleicht, naja. Auf jeden Fall könnt ihr das machen, wenn ihr auf Instagram auf Fernsehsessel Podcast geht. Oder ihr könnt uns auch direkt anschreiben. Marco ist der Campingbeutel. Ich bin Shogun_Grey. Genauso sind wir auch auf Letterboxd. Ich meine, da werden wir jetzt die Serie nicht loggen können, aber da könnt ihr trotzdem für unsere regulären Geschichten, in denen wir eigentlich auch über Filme reden, mal reinschauen, gerne ein Follow auch da lassen für beide Social Network Kanäle. Und wir freuen uns da auf jeden Fall.
Genau. Und dann beende ich hier diesen Podcast. Besser auf jeden Fall als George R. R. Martin.
Weil wir beenden es tatsächlich.
Genau, wir beenden es tatsächlich. Und ich sag tschüss. Bis zum nächsten Mal. Spätestens Staffel 2.
Ah, ciao. Allerspätestens.
Braucht einen knappen. Bis dann. Und ihr braucht ciao, ciao. Einen noch mehr als die anderen.
Sir Arlan lehrte mich, ein wahrer Ritter zu sein. Nicht was Schwert und Lanze angeht, sondern Ehre. Und auf die habe ich geschworen.
Was will er? Er ist ein Heckenritter, richtig? Was? Er ist wie ein Ritter, nur trauriger.
Wir sind nicht traurig.